lese uns den Predigttext für heute. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ich möchte gerne mit uns zum Anfang beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du dieses Wort, was wir gerade gehört haben, uns erschließt, dass du uns das in den Verstand, in unser Herz und unsere Hände laufen lässt, damit wir von dir geprägt sind. Mach uns wichtig, was dir wichtig ist. Amen. Wer vor 14 Tagen im Gottesdienst hier war, der schüttelt jetzt vielleicht den Kopf und sagt, Moment, vor 14 Tagen stand Andreas vorne, also ich, und da habe ich noch groß gesagt, Mensch, könnte das sein, dass wir Christen oft viel zu viel von der Sünde sprechen und dass daraus so ein schräges Selbstbild entsteht von Menschen, die dann sagen, oh, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin ganz klein, ich bin ein kleiner Sünder und ach, es ist alles so schrecklich. Wer da war, erinnert sich hoffentlich noch daran. Und jetzt komme ich mit diesem Predigttext, den ich selber ausgesucht habe für diesen Tag. Und eines der zentralen Worte in diesem Text ist das Wort Sünde. Und da kann man sich doch fragen, ist das nicht wieder diese drückende Botschaft, dieses du bist ein Sünder, du bist klein, du kannst nichts, du bist nichts. Ich glaube, dass dieser Text uns nicht klein machen möchte und dass die Bibel uns nicht klein machen möchte, wenn sie von Sünde spricht, sondern ich glaube, dass dieser Text uns in die Weite führen will, uns Weite zeigen will, befreien will. Und ich möchte das gerne mit euch heute zusammen entdecken. Da heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich glaube, dass unser Leben immer mindestens zwei Seiten hat. Und eine Seite unseres Lebens ist eine Segensgeschichte. Eine Seite unseres Lebens ist, dass durch uns Gutes in diese Welt hineinkommt. Dass durch uns, durch unser Verhalten, durch unsere Liebe, durch unser Zuhören, durch unser Verstehen, durch unser Vergeben und Versöhnen aufeinander zugehen, durch unser Handeln Gutes in diese Welt kommt. Und dass Gott all das gebraucht, damit unser Leben für andere zum Segen wird. Und ich glaube, dass das ein enormes Potenzial ist und ich glaube, dass das wirklich geschieht durch jeden Einzelnen von uns. Das ist eine Seite unseres Lebens und das müssen wir hören, wenn wir denken, oh, ich bin so klein, ich kann doch gar nichts. Nein, Gott möchte durch dich handeln und da ist Großes und du tust Gutes. Gleichzeitig, das ist die Segensgeschichte in unserem Leben. Und gleichzeitig gibt es in unserem Leben automatisch auch immer eine Schuldgeschichte. Gibt es immer diese andere Seite, weil wir gar nicht anders können, als auch schuldig zu werden. Wir hören manchmal eben nicht richtig zu. Wir verletzen mit Worten und Taten, bewusst oder unbewusst. Wir unterlassen manches, was wir tun könnten. Und ganz ehrlich, Liebe ist nicht immer die Triebfeder, die uns antreibt, Dinge zu tun. Da sind manchmal ganz andere Motivationen. Und ich behaupte, wer sich ehrlich prüft, der kann beides in seinem Leben entdecken. Segensgeschichte und auch Schuldgeschichte. Und irgendwie scheint das ineinander verwoben zu sein. Leben ist Segen und Schuldgeschichte immer gleichzeitig. Und dennoch spricht dieser Text jetzt davon, dass es irgendwie Leute gibt, die von sich sagen, also Sünde, nö, also da vielleicht, aber hier, nö. Also es ist überhaupt nicht mein Thema. Und ich habe mich gefragt, wann kann ein Mensch eigentlich von sich selbst sagen oder wann kommt er auf die Idee, von sich selbst zu sagen, ich habe keine Sünde. Und ich bin so auf so zwei Pole gekommen, zwischen denen sich das abspielen könnte. Zum einen glaube ich, dass es Menschen gibt, die es sehr, sehr ernst meinen, für andere da zu sein, Gutes in diese Welt hineinbringen und nach bestem Wissen und Gewissen Gutes tun. Und wenn man sich das Leben solcher Menschen anschaut und sich dann daneben das Leben anderer Menschen anschaut, die nicht so ticken, dann fällt einem da ein Unterschied auf. Dann merkt man ja, die sind vielleicht tatsächlich anders, vielleicht sogar besser. Und die anderen sind tatsächlich vielleicht sogar schlimmer. Und das ist, wenn man das ganz objektiv betrachtet, sogar so. Und so jemand, der so tickt, der könnte natürlich sagen, mag ja sein, dass Jesus für die anderen gekommen ist und gestorben ist. Die haben das auch nötig. Aber ich doch nicht. Für den Betrüger, den Ehebrecher, den Abhängigen, den Egoisten, den Unbarmherzigen, den Unversöhnlichen. Ja, für die ist es nötig, aber doch nicht für mich. Das wäre so eine Gruppe, die sagen, ich habe Vergebung nicht nötig, so schlimm bin ich doch nicht. Und dann gibt es noch eine andere Seite, den anderen Pol, und das sind Leute, die sich ihrer Schuld sehr wohl bewusst sind, diese aber verstecken möchten. Das darf niemand wissen. Und die alles daran setzen, dass das nicht rauskommt, was in ihrem Leben eigentlich los ist. Sünde bei mir? Nein, wie kommst du denn darauf? Und zwischen diesen beiden Polen, da spielt sich ganz viel ab. Da ist vielleicht jemand, der sich seiner Schuld bewusst ist, aber sie verniedlicht, sie klein macht. Ach, das ist doch normal. Ach, das ist doch menschlich. Wir sind doch alles nur Menschen, oder? Ja, komm. Oder es gibt vielleicht jemanden, der seine Schuld erfolgreich verdrängt. So sehr verdrängt, dass er sie selber gar nicht mehr wahrnimmt. Dass er nur noch sensibel ist für das, was die anderen machen und was die anderen vor allem falsch machen, aber seine eigene Schuld gar nicht mehr empfinden kann, weil er sie verdrängt hat. Alle diese Einstellungen und Selbsteinschätzungen haben immer Auswirkungen und haben vor allem Auswirkungen auf das Miteinander. Wer von sich überzeugt ist, schuld- und sündlos zu sein oder wer seine Fehler erfolgreichst verdrängt hat, der wird früher oder später vermutlich irgendwann anfangen, auf andere herabzuschauen, zu urteilen und zu richten, sich selbst höher zu stellen und dann zu sagen, guck mal die, wie die sich verhalten, was der getan hat, hast du das mitbekommen? Es ist immer leicht, aus einer moralisch überlegenen Situation auf andere herabzublicken. Und man fängt dann an, sehr sensibel für die Schuld anderer zu werden und blind für die eigene. Und diese Haltung vergiftet das Miteinander. Das können wir uns lebhaft vorstellen, denke ich. Wer seine Schuld verbirgt, lebt ständig in der Angst aufzufliegen. Und auch das verändert das Miteinander. Das darf nicht rauskommen. Man ist immer auf der Hut. Ständig ist das Miteinander gestört. Da ist ganz viel Misstrauen im Raum. Man reagiert empfindlich, wenn das verheimlichte Thema irgendwie angesprochen wird. Man sucht die Schuld der anderen und prangert die Schuld der anderen an, um von der eigenen abzulenken. Man macht so eine Schuldzuweisung. Die haben, der hat, der andere ist nicht mehr Bruder und Schwester, sondern mehr ein Feind. Auch diese Haltung vergiftet das Miteinander. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und wir schaden dem Miteinander, der Gemeinschaft. Wir vergiften uns gegenseitig. Im Text ist ganz viel Rede von Finsternis und von Licht. Und genau das ist, glaube ich, die Finsternis, die in diesem Text gemeint ist. Die Zwietracht, der Schaden, der entsteht, wenn Schuld verborgen, verheimlicht und geleugnet wird. Wenn das geschieht, dann wird es finster. Und dann kommt mitten in diesem Text eine Zusage Gottes, der Lichtschein Gottes, der in diese Finsternis hineinscheint. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist Gottes Ausweg aus der Finsternis. Die Erinnerung, da ist einer, der die Frage nach Schuld und Sünde ein für allemal geklärt hat. Da ist einer, der das Licht ist, und dieses Licht ist stärker als jede Finsternis deines Lebens. Da ist Jesus und da ist Vergebung. Es geht nicht darum, uns klein zu machen. Du bist ein Sünder. Sondern es geht darum, frei zu werden, ins Licht zu treten, aus der Finsternis heraus, damit das Leben Weite gewinnt, damit das, was wir vielleicht an Schaden anrichten, heil werden kann. Schuld einzugestehen, nicht länger zu leugnen, sich hinzustellen und zu bekennen, ich war es, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich weiß, da ist ein Ort, an dem die Frage meiner Schuld, meiner Fehler, meiner Sünde geklärt ist, ein für alle Mal. Das ist der Schritt heraus aus der Finsternis. Dann wird's hell. Schuld eingestehen zuallererst mir selbst. Nicht mehr besser sein als andere. Mich besser machen, als ich wirklich bin. Auf andere herabschauen. Nicht beschönigen. Nicht die Schuld der anderen suchen, sondern barmherzig mit den anderen werden, weil ich selber Barmherzigkeit brauche. Meinen Anteil erkennen und eingestehen, so schwer mir das vielleicht fällt und so schmerzhaft das sein mag. Schuld eingestehen, auch gegenüber Gott. Er weiß doch sowieso, was los ist. Wie will ich denn Gott etwas vormachen? Wie will ich vor Gott etwas verheimlichen? Er kennt mein Herz. Und das Schöne ist doch, dass er mein Herz kennt und mich nicht bloßstellt, nicht mich irgendwo hinzerrt und anprangert, sondern dass er sagt, komm einfach zu mir, komm an mein Kreuz, komm auf meinen Schoß, komm und ich fange neu mit dir an. Wo gibt es einen Ort, wo ich ehrlicher sein könnte als bei dem, der alles weiß und der mich trotzdem vom ganzen Herzen liebt und mit offenen Armen empfängt? Schuld eingestehen, auch vor anderen. Und ich meine das nicht so, wie das vielleicht auch manchmal praktiziert wurde. Jetzt musst du vor der ganzen Gemeinde öffentlich und an den Pranger, sondern ich meine kein Bloßstellen, sondern zu einem Bruder, zu einer Schwester zu gehen. Ich sage das mal so, ein Bruder und Schwester im Geiste, dem ich vertraue, der ich vertraue. Und einfach zu sagen, hey, ich habe Mist gebaut und ich muss da mal drüber reden. Und ich brauche das, dass du mir zuhörst und ich brauche das, dass du mir Vergebung zusprichst und dass du mir hilfst, meinen nächsten Schritt zu gehen aus der Finsternis hinaus. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist der Schlüssel, den Gott uns anbietet. Gottes Einladung, aus der Finsternis ins Licht zu treten. Menschen, die sich eingestehen, dass Schuld zum Leben dazugehört und die wissen, wohin sie mit ihrer Schuld gehen können, treten aus der Finsternis ins Licht. Die werden barmherzig mit der Schuld anderer. Die werden sich nicht länger über andere erheben, nicht länger richten, nicht länger urteilen. Die werden zu ihrer Verantwortung stehen und dieses Verschiebespiel der Schuld durchbrechen. Die werden Versöhnung erleben. Die werden erleben, dass aus Feinden Brüder und Schwestern werden. Und die dürfen wissen, dass wenn das alles nicht gelingt, es einen Ort gibt, an den ich gehen kann. Und das ist das Kreuz, das ist das Licht, das ist Gott. Ich glaube, dass wo Menschen erkennen, dass das Leben im Segen und Schuldgeschichten zusammenhängend ist, wo sie ihr Scheitern nicht in der Dunkelheit verbergen, wo sie Gottes Vergebung in Anspruch nehmen, dass da neues Leben beginnt. Und das hat dann auch Auswirkungen auf das Miteinander und auf Gemeinschaft. Das wird im Text deutlich. Da heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft. Und das ist ja spannend, da steht da jetzt nicht, so haben wir Gemeinschaft mit Gott, sondern so haben wir Gemeinschaft untereinander. Wenn wir akzeptieren, dass wir Fehler machen und dass wir einen Ort haben, wo wir damit hingehen können. Und wenn wir dadurch aufhören, diese zerstörerischen Mechanismen anzuwenden, dann wachsen wir zusammen, dann geschieht etwas im Miteinander. Wir alle stehen unterm gleichen Kreuz, wir alle brauchen die gleiche Vergebung. Das stärkt Gemeinschaft. Segens- und Schuldgeschichte gehören zusammen. Das gilt für jeden Einzelnen von uns. Aber das gilt nicht nur für jeden Einzelnen, sondern das gilt auch für uns gemeinsam. Das gilt für Gemeinde und das gilt für Gemeinschaften. Für Gemeinden und Gemeinschaften gilt, dass Schuld- und Segensgeschichten zusammengehören. Eine Pastorin hat das mal erzählt, dass sie, wenn neue Leute in die Gemeinde kommen und Mitglied werden wollen, dass sie diesen Leuten sagt, hier, nur dass ihr es wisst, dass ihr es vorher gehört habt, hier ist die Versammlung der Sünder. Und wir werden dich früher oder später verletzen und enttäuschen. Das wird passieren. Das ist ein ganz nüchterner, ehrlicher Blick auf das, was wir sind. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn Gemeinden nicht klar ist, dass in ihnen sowohl Segen wie auch Schuld ist, dann bekommen sie Schräglage. Dann werden sie überheblich. Dann blicken sie auf Einzelne und auch auf andere Gemeinden herab und sagen, ja, guck mal, was die machen. Ach, wir sind ja, bei uns ist ja nichts schlecht, bei uns ist ja alles gut. Eigene Schwierigkeiten und Konflikte werden unterdrückt, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Unehrlichkeit und Distanz macht sich breit. Menschen, die gescheitert sind, werden in solchen Gemeinden kein Zuhause finden, weil sie immer das perfekte Bild vor Augen haben. So ist Gemeinde, die sind alle so perfekt und mein Leben ist so verkorkst, hier passe ich nicht rein. Mangelndes Fehlerbewusstsein und mangelnde Fehlerfreundlichkeit verhindern, dass Menschen ehrlich werden miteinander. Wie soll ich ehrlich sein, wenn Fehler angeprangert werden? Nee, auch für Gemeinden gilt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Martin hat es am Anfang schon gesagt, am Mittwoch haben wir Geburtstag, 120 Jahre Landeskirchliche Gemeinschaft Osnabrück. Wir schauen auf 120 Jahre zurück, 120 Jahre Segensgeschichte, auf so viel Gutes, was in dieser Zeit geschehen ist, was gewachsen ist, was Gott getan hat mit uns und durch uns, an uns, so genial. Und wir werden auch noch mal Zeit haben, uns das genauer anzuschauen und dankbar zu sein und Gott zu loben und zu preisen. Ich denke, dass Erntedank da ein guter Termin sein wird, wo wir auch da noch mal hinschauen und uns freuen können, Gott loben können vom ganzen Herzen. Aber auch über diesen 120 Jahren gilt, wir haben eine Segens- und auch wir haben eine Schuldgeschichte. Und wir brauchen da nur in die großen Ereignisse schauen, wenn man sich überlegt, was in diesen 120 Jahren alles war. Da waren zwei Weltkriege. Da war die Zeit des Nationalsozialismus. Da war die Flüchtlingsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, der Wiederaufbau nicht nur des Hauses, sondern überhaupt des Landes, der Stadt. Da war der Kalte Krieg und sein Ende in den 90er Jahren. Da waren viele Umbrüche, viel Neues Anfang der 2000er, sagt man das so? Ja, ne? So. Unsere heutige Zeit mit all ihren Krisen, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Corona, Ukraine, Inflation, was nicht alles noch auf uns zukommt. Und wenn ich diese Schlagworte sage und wenn man sich da einmal reindenkt, ich glaube, dann wird deutlich, da kann es nur so sein, dass da viel Segen gewesen ist, aber es kann nicht anders sein, als dass Menschen auch schuldig und wir vielleicht auch als Gemeinschaft schuldig geworden sind. Und wenn es nur ist, dass wir nicht in dem Maße bekannt, gebetet, geglaubt, geliebt und gehandelt haben, wie es nötig gewesen wäre. Achtung, ich sage das nochmal sehr deutlich, weil ich weiß, dass man das sehr auf einem empfindlichen Ohr hören kann. Ich bitte euch, hört das nicht so. Es geht nicht darum, jemanden zu kritisieren. Jetzt zurückzuschauen und zu sagen, die damals, wie konnten die nur oder irgendwie so. Im Nachhinein ist man sowieso immer schlauer. Als Vorstand mussten wir in den letzten 2 Jahren enorm viele Entscheidungen treffen, schnelle Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass wir manche gute Entscheidungen getroffen haben. Aber ich lege meine Hand nicht ins Feuer, dass wir nicht auch manche falsche Entscheidung getroffen haben. Vielleicht manchmal auch Menschen vor den Kopf gestoßen haben mit den Entscheidungen. Und in 20, 30 Jahren schauen vielleicht Leute in unsere Protokolle und sagen, sind die blöd gewesen? Wieso haben sie das gemacht? Konnten die das nicht ahnen? Das hätte man doch sehen müssen. Warum haben sie nicht lieber so? Ja, mag sein. Keine Ahnung. Im Nachhinein ist dann immer schlauer. Und ich nehme mich selbst da bewusst mit hinein. Mit dem heutigen Tag bin ich 9 Jahre und 3 Tage hier in Osnabrück als Prediger und Gemeinschaftspastor. Und ich hoffe, dass durch mein Leben und durch meinen Dienst etwas Segen auch in diese Gemeinschaft hineingekommen ist. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass ich Fehler mache. Ich weiß, dass ich in diesen Jahren schuldig geworden bin, weil es gar nicht anders geht. Ich habe Dinge unterlassen, die ich hätte tun sollen. Bin vielleicht manchen nicht so nachgegangen und mich bei anderen vielleicht zu nahe gekommen. Sicherlich habe ich Menschen verletzt und auch falsche Entscheidungen getroffen. Aber das gehört dazu. Segens- und Schuldgeschichte gehört zusammen und es ist wichtig, dass uns das bewusst ist. Und es geht ja nicht nur um Entscheidungen des Vorstandes oder eines Hauptamtlichen. Unser ganzes Miteinander lebt von der Nähe zueinander. Aber auch da, wo Menschen nahe aneinander sind, ist es so, dass sie gerade dann sich auch am schnellsten verletzen, ist ja klar. Dann tritt mal einer dem anderen zu nahe. Dann wird vielleicht auch mal jemand übergriffig und sagt, sag mal, was machst du da eigentlich? Und es geht ihm eigentlich gar nichts an. Man tritt einander auf die Füße, man enttäuscht einander, verletzt einander. Auch das wird es in 120 Jahren und vielleicht auch im letzten Jahr gegeben haben, vielleicht noch gar nicht so lange her. Und solche Verletzungsgeschichten können Gemeinschaften richtig lähmen und prägen. Ich bin jetzt seit 26 Jahren im Dienst. Und ich habe verschiedene Gemeinden kennengelernt und in vielen Gemeinden sind mir Menschen begegnet, die mir ziemlich schnell ihre persönlichen Verletzungsgeschichten erzählt haben. Und Leute, das waren manchmal Sachen, die Generationen zurücklagen. 30, 40 Jahre, damals hat der und der das und das. Und das waren Verletzungen, die haben wehgetan. Und man hat nie drüber gesprochen, weil man nicht drüber sprechen durfte, weil man das in einem frommen Kreis nicht möglich war. Aber in all den Jahren sind aus den Menschen, die damals Opfer waren, denen man was angetan hat, selber Menschen geworden, die schuldig geworden sind, weil sie die Verletzung, die man ihnen angetan hat, kultiviert haben, gepflegt haben, weil sie die Wunde offen gehalten haben, weil sie nicht bereit waren zu schauen, wie kann das geklärt werden, weil sie an den Vorwürfen festgehalten haben, weil das eben auch eine tolle Position ist, dem anderen sagen zu können, ihr habt damals aber. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, wir alle haben eine Segens- und eine Schuldgeschichte. Ich glaube, ich nerv euch schon damit wahrscheinlich, aber mir ist das ist wichtig. Ich hoffe, ihr merkt das, damit sowas nicht passiert. Damit wir zueinander finden, immer wieder neu. Ich sage das nicht, um irgendwas schlecht zu machen oder irgendwie Schuld zuzuweisen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind Segens- und Schuldgeschichten. Wir können doch gar nicht anders. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das steht auch über unserem Miteinander. Ich sage das, damit wir das Angebot Gottes ernst nehmen. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt diese Zensur haben mit 120 Jahren, das ist ja kein Punkt, das ist ja Gott sei Dank ein Doppelpunkt, das geht ja weiter, aber dass es dann gerade wichtig ist, sich darüber bewusst zu sein und das neu in den Blick zu bekommen. Das ist nichts Schlimmes, wenn etwas passiert. Es ist nur blöd, wenn man in der Finsternis bleibt. Und es ist die Einladung Gottes, ins Licht zu kommen, ins Reine zu kommen, mit ihm, mit sich selbst und mit den anderen, um dann weiterzugehen. Das ist die Einladung, die über auch diesen Geburtstag steht. Amen. Und ich lade euch jetzt ein, vielleicht die nächsten 2 Minuten, 3 Minuten in der Stille nochmal zu denken, ja, wie ist das eigentlich bei mir? Und vielleicht fällt dir etwas ein, wo du verletzt wurdest. Oder wo du sagst, das habe ich noch nie verstanden. Warum wurde das eigentlich so gemacht? Wenn es was ist, was uns alle angeht, dann sprecht mich an, sprecht, sag das jetzt mal Silvia an, ich habe dich nicht gefragt vorher, aber ne, du wärst da ein guter Ansprechpartner, dass wir ins Gespräch kommen miteinander. Und wenn es was Persönliches ist, dann überleg, ob du nicht das Gespräch suchst. Ob nicht Versöhnung, Neuanfang nötig ist, dran ist. Und vielleicht entdeckst du auch etwas, wo du sagst, hey, da bin ich vielleicht schuldig geworden und da ist es dran, dass ich ins Licht trete. Lasst uns das tun. Ich lade euch ein, zur Stille vor Gott zu kommen, ihn zu fragen, nachzudenken und mutig zu sein. Danke, Herr, für 120 Jahre voller Segen, voller Liebe, voller Begegnung von all dem Guten, das du getan hast. Und du siehst auch die andere Seite, die einfach dazugehört. Danke, dass wir in deinem Licht sein dürfen, dass wir uns nicht verstecken müssen. Du siehst unser eigenes Leben, das Licht und das, was wir im Finstern halten wollen. Danke, dass du uns einlädst. Verwandle du Finsternis in Licht. Amen.